Herr, wir danken dir für diese Zeit des Beisammenseins, dass wir uns unter dein heilig Wort versammeln können. Wie die Maria möchten wir jetzt zu deinen Füßen sitzen, alles andere fahren lassen. Nicht beschäftigt sein mit anderen Sachen, wie die Martha das war, sondern unseren Blick unverrückt auf dich halten. Rede du nun zu uns, öffne uns die geistlichen Augen, dass wir Jesus sehen und Jesus hören. Zur Ehre deines Namens. Amen. Nun möchte ich mit Ihnen wieder über das Kreuz, das Leiden Jesu reden. Und den Text finden wir im Johannesevangelium, Kapitel 19, vom 16. Vers. Sie nahmen ihn aber und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräische, lateinische und griechische Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreibt nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Pilatus hatte diese Anschrift übers Kreuz. Jesus von Nazareth, der König der Juden, und hat das in Hebräisch, Lateinisch und Griechisch schreiben lassen. Warum hat er wohl das gemacht? Was hat ihn wohl dazu bewegt, die Aufschrift, dieses der König der Juden, wenn er das wirklich geglaubt hätte, hätte er doch nicht den König verurteilen sollen zum Kreuz. Hätte er doch nie sagen sollen, kreuziget ihn. Aber eines weiß ich, wenn er auch nicht wusste, was er tat, Gott wusste es und hat es so geführt und geleitet, als die hohen Priester sagen, sag nicht, er ist der König, sondern er hat das von sich behauptet und gesagt. Und dann sagt er, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Eines sehe ich in diesem, das waren die Hauptsprachen in der Zeit an dem Ort. Die Juden da sprachen Aramäisch, Hebräisch. Also, dass die Juden alle dort in der Umgebung und in dem Land das lesen konnten. Latein war für die Römer. Das war ihre Hauptsprache. Dass jeder Römer das lesen konnte. Die Griechisch für alle Nationen. Auch die Juden von anderen Ländern und die anderen Nationen. Dass alle, die dort vorbeigingen, durch diese Geschichte des Kreuzes verstanden und dass sie erkannten, dass es ein König, dass der König der Juden, dass es ein Hinweis darauf, dass die Geschichte des Kreuzes und das Wort vom Kreuz nicht nur für eine Rasse bestimmt ist, sondern für alle Welt. Das Wort vom Kreuz zwar für die verloren gehen, ist es Torheit, von keiner Bedeutung, so gut wie mit gar nichts. Aber für die, die selig werden, ist es eine, nicht nur eine Kraft, sondern eine Gotteskraft. Eine Kraft Gottes, die das Leben vollkommen umgestaltet, alles neu macht, dass das Alte vergeht, alles neu wird. Da ist keine Geschichte von solch weitreichender Bedeutung wie die Geschichte des Kreuzes. Noch nie vor dem in der menschlichen Geschichte hat es solch ein Ereignis gegeben. Noch nie ist sowas geschehen und wird auch nie in alle Ewigkeit solches sich wiederholen. Der Tod Jesu ist von größter Bedeutung. Da kann ein Prediger sein ganzes Leben von Anfang bis zum Ende und wenn er 50 Jahre lang predigt, nur über dieses Thema reden. So weitreichend und weitgehend ist es. Wir können die Höhen, die Tiefen, die Breiten des Kreuzes, Jesu Tod und Leiden, nicht ermessen. In alle Ewigkeit werden wir nur den Saum des Kleides berühren können. Nun, heute möchte ich nur eine Sache emporheben. Und das möchte ich durch die Geschichte drei Männer oder besser gesagt drei Personen, zwei Männer und ein Mädchen, die hier in Deutschland gelebt haben. Also ich bin kein Deutscher, aber hat noch deutsches Blut in meinen Adern. Unsere Vorfahren sind in 1864 von Mutterseite ausgewandert nach Afrika, um die Missionare dort beizustehen. Und von Vaterseite sind die später gekommen, 1883. Also hoffe ich, dass Sie mein Deutsch verstehen. Kein deutsches Deutsch. Wenn Sie es nicht verstehen, beten Sie, dass der Herr Ihnen doch die Gabe der Auslegung schenkt. Sagt man Auslegung auf Deutsch? Sie haben ja in Zungen gesprochen zu Pfingsten. Und die brauchen aber nicht ausgelegt zu werden. Jeder verstand das in seiner Sprache. Aber diese drei Personen, über die ich rede, waren hier in Deutschland. Und darum hoffe ich, dass sie es gut verstehen werden. Und das Geschehen und das Erlebnis dieser drei Personen sollen dazu dienen, dass für den, dass das Kreuz, für den, dem das Kreuz noch Torheit ist, nicht länger Torheit bleiben wird, sondern auch eine Kraft Gottes, dass ein jeder, der dieses hört, diesen Raum verlassen wird und nie wieder derselbe sein wird. Man kann Jesu nicht am Kreuze blicken und bleiben, was man ist. Es sei dann denn, dass man ein Verdammter ist. Aber auch der Verdammte, wenn er Jesus am Kreuze blickt, sollte das Ende sein des Fluches über sein Leben. Denn der Mann, der am Kreuz gehangen hat, wurde für uns zum Fluch. Der wurde für uns zur Sünde. Damit der Fluch und die Sünde mit abgerechnet wird und hinweggetan wird in unserem Leben. Nun, dieses hat sich vor vielen Jahren abgespielt in einer deutschen Stadt, die Düsseldorf heißt. In Düsseldorf vor vielen Jahren war ein Mann, der noch nicht sein Mittelalter erreicht hatte. Er war ein Maler, ein Künstler. Und man meinte, dass diese Künstler weltberühmt werden würde. Er war schon sehr berühmt. Sein Name war Stenbusch. Dieser junge Maler wurde beneidet von vielen, aber er war noch nicht zufrieden. Mit dem, was er tat. Menschen lobten ihn und priesen ihn. Er sagte, ich habe aber noch nicht das Ziel erreicht. Ein Vikar, Hieronymus, kam zu ihm und sagte, dass er ihnen doch ein Altarbild malen sollte. Das tat er auch. Immer wieder kam Hieronymus zu ihm und dann sagte, du, das genügt, das ist gut genug. Er sagt, auf keinen Fall, damit kann ich nicht zufrieden sein. Und als Hieronymus sagte, so, das ist jetzt vollkommen, da sagte er, nein, ich brauche noch einen ganzen Monat dazu. Der Vikar der Hieronymus-Kirche, der sagte, ja, aber dann kostet es mir Geld und wird teurer. Sagt aber, das schadet nichts. Ich weiß, Sie sind ein ehrlicher Mann, Sie werden uns nicht betrügen. Er sagt, zu einem großen Altarbild gehören noch andere Menschen beim Kreuz. Und dann sagte der Vikar, gut, mach das denn so. Dann ging diese Maler herum in ein Judenviertel in Düsseldorf, um sich Modelle zu holen für dieses Altarbild. Und als er damit beschäftigt war, so fast die letzten Züge des Bildes zu malen, wurde in ihm eine Sehnsucht wach, um die Stadt hinter sich zu lassen und auf dem Lande zu gehen. Es war die Zeit so wie jetzt, die grünen Blätter erschienen und die ersten Blumen zeigten sich und war einfach eine unwiderstehbare Sehnsucht, um aufs Land zu gehen, in die Freiheit und die Stadt hinter sich zu lassen. In allem diesen sehen wir die Hand Gottes. Und als er aufs Land war mit seinem Skizzenbuch, am Rande eines Waldes eines Tages, sah er plötzlich ein Zigeunermädchen. Die hatte einen Korb und war beim Korbflechten. Und er schaute dieses Mädchen an und sagte sich, das wäre aber ein prachtvolles Bild zu malen. Als er sie so andächtig anschaute, sah sie ihn plötzlich. Sie warf ihren Korb von sich auf den Boden und sprang herum, tanzte wie ein spanischen Tanz. Und in seinem Herz wurde es immer fester. Das wäre ein gutes Bild. Er sagte, stopp, halt. Und rief sie zu sich. Aber dann überlegte er sich wieder, sagt, wer als Deutscher wird ein Zigeunermädchenbild kaufen? Aber trotzdem meinte er, es wäre ein gutes Bild und er wagte es. Das Mädchen kam, er sagt, du, ich will dich malen. Komm zu meinem Atelier, erklärte ihr, wo er wohnte, und dann mache ich ein Bild von dir. Da bekommst du auch einige Groschen für. Gut, sagte sie. Der bestimmte Tag kam. Das Mädchen war pünktlich. Vor der Zeit war sie schon da. Er nahm sie herein in sein Atelier Sie kam aus dem Staunen nicht heraus, sah alle die schönen Bilder und ging von einem Bild zum anderen, bis sie zu diesem Altarbild kam, von Jesus, den Gekreuzigten. Und das Bild fesselte sie. Und dann sagte er so, nun komm, steh da ganz still, nun will ich dich malen. Dann sagte sie, mit dem Finger zeigend auf den Gekreuzigten, wer ist das? Sagt es Jesus Christus, oberflächlich. Er hatte den gemalt, hatte aber keine blasse Ahnung von der Bedeutung des Gekreuzigten. Dann sagte sie wieder mit ihrem Blick auf das Kreuz, wer ist der Jesus Christus? Warum hängt er am Holz? Sagt, ja, die haben ihn gekreuzigt. Die haben ihn am Kreuz genagelt. Sagt, nun sei still, ich will dich malen. Nach kurzer Zeit sagt sie, aber wie lange hat er denn am Kreuz gehangen? Was hat er verbrochen? War er ein böser Mann? Nun bitte, sei stille, ich bin bei der Arbeit. Ich male ein Bild, frag nicht alle, stell dich alle die Fragen. Sie sagt, ich kann das nicht verstehen, wenn er ein guter Mann war. Warum haben sie ihn denn gekreuzigt? Und so ging es jeden Tag, bis es ihm zu viel wurde. Und sagt so, nun können wir nicht mehr weitermachen mit all deinen Fragen, wie manche Kinder, die so viele Fragen stellen. Er sagte so, nun erkläre ich dir mal und erzähle dir die ganze Geschichte von dem, dass du genug hast davon. Seht, das ist der Sohn Gottes, der für uns in die Welt kam, ist für uns gestorben, weil er uns so sehr liebte. Und am Kreuz gehangen, bis er tot war, haben sie ihn begraben und so weiter. Und nun Schluss, nun redest du nicht wieder darüber. Und das Mädchen musste schweigen und hat auch geschwiegen, bis das Bild fertig war. Als das Bild fertig war, hat er ihr den Lohn gegeben und noch einen goldenen Groschen, weil es ihm so gut gelungen war, ein prachtvolles Bild geworden ist. Dann sagte er, die schenke ich dir da noch zu. Ihre Augen volle Tränen, sagte sie bewegt, wie sehr werden sie ihn gewiss von Herzen lieben, da er dieses alles, alles für sie tat, für sie gelitten und getan hat. Der Künstler wusste nicht, was mit ihm geschieht. Er war tief beschämt. Diese einfache Frage hat ihm keine Ruhe gegeben. Wie sehr werden sie ihn gewiss von Herzen lieb haben, da er dieses alles für sie gelitten und getan hat. Diese einfache Frage hatte gewaltige Folgen. Er war tief erschüttert. Er konnte es nicht wieder vergessen. Tag und Nacht verfolgte dieses, wie sehr werden sie ihn gewiss von ganzem Herzen lieben, der dieses alles für sie getan hat. Nach einigen Tagen fand er keine Ruhe mehr und ging in die Beichte zu diesem Vikar Hieronymus. Der Vater Hieronymus fragte ihn aus und fand, dass er alle Lehren der Kirche glaubte und gab ihm die Absolution. Dann ging er fort und war etwas erleichtert. Aber nach einiger Zeit wurde sein Gewissen wach. Er sah seine Eigenliebe, seine Gottentfremdung. Seine Sünden standen ihm vor seinen Augen. Er sagt, was mache ich bloß? Was fange ich hiermit an? Wohin gehe ich? Plötzlich sah er seinen sündigen und verlorenen Zustand vor seinen Augen. Er fand keine Ruhe. Auf und ab ging er die Straßen Düsseldorfs. Bis eines Tages er an einem Ort kam, wo ein altes, schäbiges Haus stand. Und die Menschen kamen von allen Seiten, wie die Bienen zu einer alten Bienenkiste. Er sagt, wer sind dieses alle, die hier in dieses alte Haus hineingehen? Ja, das wissen wir nicht. Ging zu anderen, ja, wir wissen auch nicht. Dann schlussendlich sagt eine, das sind die Frommen, die super Frommen. Alles, was die tun, das tun sie nur mit der Bibel. Das sind ganz extreme Fanatiker. Die sind nicht ganz recht im Kopf. Bei denen stimmt es nicht alles. Die sind nicht mehr mit beiden Füßen hier auf dieser Welt. Und dann überlegte er es sich und sagte, wurde die Neugierde wach, ich gehe auch mal dort hinein, aber nur die Sache zu prüfen. Ich möchte wissen, was da wohl vor sich geht. Er ging hinein und fand einen reformierten Prediger, Verkündiger des Evangeliums. Er wurde mit solch einer Liebe begegnet, dass er später sagte, er hatte die Liebe eines Evangelisten, eine rettende Liebe. Aber dann verbesserte er sich und sagte, nein, er hatte die Liebe Jesu Christi. Und dieser Mann konnte ihm den Weg des Heils klar machen. Er hatte eine kleine Bibel, ein kleines Neues Testament bei sich und sagte, du, Herr Stenburg, Sie können diese Bibel von mir, dieses Neue Testament leihen und drin lesen. Das war ihm etwas Wunderbares. Und die Worte, die er dort hörte, ergriffen ihn. Und nach nicht langer Zeit wurde die Liebe Christi in ihm wach. Wir können ja nicht anders, als wenn wir die Liebe Christi erkennen, dass wir auch beginnen, ihn lieb zu haben. Wir lieben ihn ja, weil er uns zuerst geliebt hat. Und diese Liebe wurde entfacht in seinem Herzen. Die wurde dort angezündet. Und die wurde so groß, dass er eine glühende Liebe zu Jesus Christus hatte. Und dann wurde dieser Prediger vertrieben aus Düsseldorf. Als er vertrieben war, war er allein mit einigen anderen Gläubigen. Aber da hatte er dieses brennende Verlangen. Wie mache ich es meinen Mitmenschen klar, dass Jesus Christus sie lieb hat mit einer unaussprechlichen Liebe, mit einer unerklärlichen Erbarmen. Und sagte, predigen kann ich nicht, reden kann ich nicht, ich bin ein Mann, paar Worte. Aber dann nahm er gleich eine Kohle, ein Stück Papier und malte das Haupt Jesu. Aber in einer ganz anderen Art und Weise. Und dann sagte er, nein, ich tue das nicht nur mit der Kohle, sondern mit der Pinsel. Ich male ein Bild von dem Haupt Jesu. Vor dem hat er das Bild Jesu gemalt, versuchte die Schmerzen, die Angst aufs Bild klar hervorzubringen. Aber jetzt wurde er getrieben von innen und sagte, ich kann nicht predigen, ich kann nicht reden, ich kann aber malen. Ich will die Liebe Jesu Christi, die unaussprechliche Liebe Jesu Christi, sein großes Erbarmen, sein Mitleid mit uns, will ich klar hervorbringen in diesem Bild. Und als er das Bild malte, füllten die Tränen seine Augen wie das kleine Zigeunerkind. Es war ein ganz neues Erlebnis, das ihn tief erschüttert hatte und ergriffen hatte. Und er malte dieses Bild. Als er es fertig gemalt hat, war es ihm so kostbar, dass er sagt, das kann ich nicht verkaufen. Ich gehe zu meiner Vaterstadt und dann schenke ich dieser Stadt Düsseldorf dieses Bild, dieses Gemälde. Und das tat er auch. Das wurde dann in der Galerie gezeigt. Und sie sagen, von ersten Tag an haben Menschen Schlange gestanden, waren Gruppenleute um dieses Bild von morgens bis abends versammelt. Die ganze Stadt wurde erfasst von der Predigt dieses Bildes. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. Aber in diesem Bild war das Wesen Jesu, die unaussprechliche Liebe, so offenbart worden. Als er das malte, fiel er auf seine Knie und sagte, Gott sei mir gnädig und hilf mir. Nimm du meine Hand, wenn ich den Pinsel nehme und dieses male. Ich möchte die Liebe Gottes der Welt bringen und das Erbarmen Gottes. Und die Hingabe Jesu Christi, wie er sich gegeben hat für jeden einzelnen Sünde. Die Botschaft möchte ich jedes Herz bringen. Und das Herz dadurch erwärmen. Und das geschah buchstäblich. Immer wieder ging er in diese Galerie hinein, stellte sich in eine Ecke und schaute die Menschen an, wenn sie zu diesem Bild kamen. Er sah, wie sie zerbrachen, wie sie dort weinten, wie sie sich tief beugten. Da geschah etwas. Die Predigt des Bildes ergriff die Menschen. Und eines Tages, als er da so stand, eine große Gruppe Menschen, die das Bild anschauten, bis sie weggingen, da blieb eine armselige Gestalt da. Und die weinte bitterlich. Das Herz war zerbrochen, bis es nicht widerstehen konnte. Und da ging er zu dieser Gestalt. Und als er bei ihr war und sagte, warum weinen Sie so? Sie zitterte am ganzen Leib. Und als er sie hinaufschaute,
da war es das arme Zigeunerkind. Und da sagt das Zigeunerkind zu ihm, mein Herr, wie, welch ein Vorrecht haben Sie, von solchem Mann geliebt zu sein, in solcher Art und Weise, dass er bis in den Tod für Sie gegangen ist, aber nicht für uns Zigeuner. Wir sind die armen, verworfenen Menschen dieser Welt. Aber welch ein Vorrecht für Sie! Aber sie hatte nicht mehr einen gleichgültigen Mann vor sich. Ein Mann, dem das Kreuz eine Torheit war, sondern nun eine Gotteskraft und volle Liebe und volle Barmen, ein neuer Mensch, griffe sie und sagt, komm mit mir. Und sie ging mit ihm. Und dann setzte sich mit ihr und sagt, ich will dir mal etwas sagen. Jesus liebt auch dich, nicht nur mich, nicht nur uns Deutschen. Er liebt auch euch Zigeuner. Und hat stundenlang mit ihr geredet über den Gekreuzigten. Und sie nahm die Botschaft auf. Wie ein Schwamm. Sie beteten zusammen und dann ging sie fort. Nach circa 2 Jahren im Winter, als es schneite, kam plötzlich eines Abends ein Mann an, klopfte an die Tür. Kommen Sie herein, war sein Zigeunermann. Was möchten Sie? Ja, geehrter Herr, da ist eine Frau, die stirbt. Und die möchte, dass Sie sofort kommen zu ihr. Er ließ alles, ging mit diesem Mann. Er sagte, aber kein Weg. War alles verschneit, aber folgte diesen Zigeuner. Und dann kamen sie zu einigen alten Zelten. Und als sie dort waren, bei diesen alten Zelten, beugte er sich tief, um in das Zelt hineinzugehen. Es war nicht sehr hell im Zelt. Da sah er eine abgemagerte Figur liegen, hohl, nicht auf einem Bett, sondern auf einen Haufen trockene Blätter. Und als er da stand und schaute, erkannte er sie plötzlich. Das war das Zigeunermädchen, die lag im Sterben. Sie war wie eine Leiche. Und dann sagte er, als er sie erkannte, Petita, so hieß sie, Petita, da öffnete sie die Augen, schaute ihn an, erhob sich bis auf den Ellbogen, sagte, mein Herr, Jesus ist vor der Tür, mein guter Hirte, er ist gekommen, sein Schaf zu holen. Er ruft mich nun ab von dieser Welt. Ich wollte nur Ihnen Lebewohl sagen. Er holt mich. Er hat mich errettet. Er hat mich auch lieb. Und die Liebe hat mein Herz erfasst. Und dann legte sie sich und nach diesen Worten starb sie. Nach nicht langer Zeit starb auch diese berühmte Male. Nach langen Jahren des Heimganges dieser zwei kam ein Edelmann nach Düsseldorf, seinen Pferden und Wagen, auf den Weg nach Paris, Frankreich. Er war ein Staatsmann. Er sollte seine Kenntnis als Staatsmann fördern in Paris. Seine Kenntnis. Er war ein Mann voller Geistesgaben, berühmt. Die Pferde mussten ruhen. Und während sie ruhten, ging er in die Galerie, um die Bilder anzuschauen. Und dann kam er plötzlich auf dieses Bild. Stieß auf dieses Bild. Und das nahm ihn gefangen wie die kleine Zigeunerin. Er konnte seinen Blick nicht wegnehmen. Und unter dieses Bild hatte diese berühmte Künstler die Worte geschrieben. All dies tat ich für dich. Was aber tust du für mich? Er stand und konnte sich nicht von diesem Bild losreißen. All dieses tat ich für dich. Aber was tust du für mich? Stundenlang stand er vor diesem Bild, bis plötzlich er eine Hand fühlt auf seine Schulter und der Wächter sagt, es ist schon dunkel geworden, Sie müssen jetzt heraus, ich schließe die Türen. Dieser Mann entschloss da und sagte, auf Wiedersehen, mein Ruhm! Ziele meines Lebens, mein ganzes Leben, mein ganzen Ruhm, mein Hab und Gut schenke ich diesem Mann. Mein Leben gehört ihm. Von nun ab diene ich nur ihm. Und lieben Freunde, das war der Graf Zinzendorf. Vielleicht wissen Sie von anderen Männern, die mir Missionare ausgeschickt haben in alle Welt als er. Aber ich weiß von keinem. Und dieser Mann von dem Augenblick an war wie umgewandelt. Die Wege, die er vor dem ging, konnte nicht mehr gehen. Das Leben, das er vor dem gelebt hat, konnte nicht mehr leben. Er ging in eine andere Richtung. Er hat den Gekreuzigten erblickt und gesehen. Der Maler von dem Bild war längst tot, aber die Botschaft ging weiter. Das Bild besteht nicht mehr. Da war ein großer Brand und die Galerie, die brannte zur Asche, Schutt und Asche und das Bild mit. Aber die Botschaft des Gekreuzigten ist heute noch so lebendig, wie sie je gewesen ist in der Vergangenheit. Aber nun zum Schluss. Erlauben Sie mir, dass ich Sie eine persönliche Frage stelle. Was bedeutet der Gekreuzigte für Sie? Ist er von irgendeiner Bedeutung in Ihrem Leben? Oder gar nicht, so viel wie der Schmutz und dem Nagel. Wer Jesus am Kreuz erblickt hat, lieben Freunde, wer Karfreitag wirklich in Wahrheit erlebt hat, kann nicht anders als total vollkommen umgewandelt werden. Die Augen ändern sich, das Herz, die Lippen, die Hände, die Füße, das ganze Leben. Und wer meint, dass er Christ ist und hat das Wort vom Kreuz noch nicht erlebt in seinem Leben, steckt in einem Pharisäertum, wo die Pharisäer drin steckten 2000 Jahre zurück. Und der Gekreuzigte, dessen unaussprechliche Liebe und ein unfassbares Erbarmen hatte, ist ihm gar nichts. Aber wer diese Kraft Gottes erlebt, kann nicht anders, als ihn zu leben und auch sein Leben hinzugeben, wie der Zinzendorf das tat. Und die Bibel sagt, er ist für uns gestorben, sodass wir nicht mehr für uns selber leben, sondern für ihn leben. Ist das Wahrheit in Ihrem Leben? Sind Sie echter Christ? Oder ist Ihr Christentum nur ein Schauspiel? Ist Ihr Leben durch diese Botschaft des Kreuzes, die jedes Jahr in allen Kirchen gefeiert wird und verkündigt wird, hat die schon ihr Herz und Leben erreicht und alles neu gemacht? Das ist die größte Revolution, die geschehen kann, dass der Gekreuzigte mit seiner Botschaft, seiner Liebe, sein Erbarmen unsere Herzen erreicht. Und dann wird alles neu gemacht. Und wenn das nicht so ist, dann beten Sie und schreien Sie zu Gott in Ihrem Herzen jetzt und sagen, Gott, erbarme dich meine. Herr, schenke doch, dass das Werk des Kreuzes auch mich erfasst. Oder sind einige hier, die härter sind als die Felsen dieser Erde? Als Jesus starb, da erbebte die Welt. Da zerbrachen die Felsen. Da schrien die Felsen aus. Jesus bei dem Einzug Jerusalems, als sie ihm sagten, sag doch den Kindern, dass sie schweigen sollen, die rufen Hosianna. Hosianna auf Deutsch bedeutet, Herr, rette uns. Herr, rette uns. Haben Sie schon mal Hosianna ausgerufen vom Herzen? Haben Sie schon einmal in Ihrem Leben ausgerufen, Herr, rette mich? Und er sagt, naht euch zu Gott und so naht er sich zu euch. Und wenn wir ihn vom ganzen Herzen suchen, werden wir ihn finden. Hat ein jeder unter uns das schon erlebt? Ohne dem sind wir verloren, lieben Freunde. Der Weg zu Gott geht übers Kreuz. Es gibt keinen anderen Weg. Es geht übers Kreuz zu Gott und übers Kreuz zu unseren Mitmenschen. Machen wir Frieden mit Gott und Frieden mit unseren Mitmenschen. Und dann wird die Liebe Gottes auch entflammt in unserem Herzen. Wie wunderbar wäre es doch, wenn die ganze Schar, die in dieser Kirche heute ist, das erleben könnte und so entfacht ist von der Liebe Gottes. Könnte Deutschland wieder dasselbe sein? Könnten Sachen weitergehen, wie sie bis jetzt gehen und gegangen sind? Ich glaube nicht. Was konnte Jesus erreichen durch seine Jüngerschar? Und wie viel mehr durch uns? Wenn das Wort vom Kreuz uns keine Torheit ist, sondern eine Gotteskraft. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, aufs Neue haben wir dich betrachtet am Kreuz in Schwachheit, in unsere Blindheit, mit unseren kalten Herzen. Aber wir rufen aus, Hosianna, rette uns, weil wenn wir das nicht tun, werden die Felsen das tun. Und schenke doch, dass kein unter uns so verstockt ist und so hart geworden, dass der Fels beweglicher ist, empfindlicher und weicher als unser Granitherz. Vom härtesten Stoff der Erde, aber unsere Herzen noch härter. Wirke, Herr, durch deine Liebe, durch deine Barmen, dass die Botschaft des Kreuzes auf guten Boden fällt in unseren Herzen und viel Frucht bringt für Zeit und Ewigkeit.
für ganz Nürnberg, für ganz Deutschland und für die ganze Welt. Amen.